Ins Land einhören. Das ist der Podcast des Landes Tirol. Heute moderiert von Dinesh Sejani. Die Tiroler leben länger und gesünder als der Rest von Österreich. Das steht im jüngsten Gesundheitsbericht, der alle 5 Jahre erstellt wird. Ein Tiroler wird durchschnittlich 80,9 Jahre alt, eine Tirolerin gar 85,3. Und, das ist noch wichtiger, die meisten Jahre davon leben die Tiroler in guter bis sehr guter Gesundheit. Aber eine Insel der selig Gesunden sind wir auch Tirolerinnen nicht. Zu den häufigsten Beschwerden zählen Rückenschmerzen, Allergien, erhöhte Cholesterinwerte und hoher Blutdruck. Auch das Rauchen, vor allem unter jungen Menschen, das sind in Tirol Fakten, mit denen sich die Gesundheitspolitik des Landes auseinandersetzt. Schwerpunkt des Landes ist daher neben einem Weiterentwickeln der guten Gesundheitsversorgung vor allem auch die Vorsorge. Herzlich willkommen, Theresa Gehley. Sie sind Gesundheitsdirektorin und Leiterin der Gruppe Landesdirektion für Gesundheit. Und in dieser Gruppe sind die Abteilungen Gesundheitsrecht und Krankenanstalten, die Landesveterinärdirektion, die öffentliche Gesundheit und die Pflege. Ich sage das deshalb so genau, weil das ja dann auch Teil unseres Themas sein wird, nämlich die Zusammenlegung und Neugestaltung der Gesundheitsdirektion. Sie sind gebürtige Tirolerin, Mutter 3 erwachsener Töchter und Ihr Name kommt, so wie meiner auch, aus dem Ungarischen. Und daher vermute ich auch bei Ihrer Familie, so wie bei meiner, eine Fluchtgeschichte.
Ja, das stimmt. Mein Schwiegervater ist damals 1956 im Zuge dieses Volksaufstandes in Ungarn nach Österreich gekommen, hat gemeinsam mit seinem Bruder auch Medizin studiert in Österreich und war lange, viele Jahre in Österreich als Arzt tätig.
Und Sie haben auch, wie Ihr Schwiegervater, in Innsbruck Medizin studiert?
Richtig, genau.
Sie waren 3 Jahre lang an der Klinik in der Forschung danach und haben dann die Allgemeinmedizin gemacht und dann als Arbeitsmedizinerin gearbeitet. Aber Sie waren auch 3-4 Jahre lang sogar in London. Was haben Sie denn dort gemacht?
Ich habe damals meinen Mann begleitet, der wissenschaftlich tätig ist. Der ist in der Krebsforschung tätig, schon seit vielen Jahren.
Auch ein Arzt?
Und ich war dann auch ein Arzt, genau, auch in der Wissenschaft tätig. Ist oft einmal, dass man sich dann da auch kennenlernt, was bei uns der Fall war. Und ich war eigentlich damals als Mutter meiner ersten Tochter aktiv in England und habe da auch das Gesundheitswesen aus der direkten Sicht kennengelernt in England und habe ein bisschen einfach gelernt, auch in einer anderen Kultur zu leben, was eine sehr tolle Erfahrung war.
Ihr Schwiegervater war Arzt, Sie sind Ärztin, Ihr Mann ist Ärztin, Ihre 3 erwachsenen Töchter, werden die auch Ärzte?
Meine jüngste Tochter wird Ärztin, die ist noch im Studium und braucht noch 2-3 Jahre, bis sie dann sozusagen in die Ausbildung zum Wölchenarzt auch immer gehen wird.
Das also die Medizin bleibt in der Familie?
Ein bisschen schon, ja.
Sie sind 2008 dann zum Land gekommen und mit 1. Jänner 2022 sind Sie dann Landesgesundheitsdirektorin geworden und das mitten in der Corona-Pandemie. Wie sehr hat denn diese Pandemie jetzt dann im Nachhinein, nach ein paar Jahren, diese Gesundheitspolitik des Landes verändert, verschoben? Hat sie sie?
Sie hat sie sicher verschoben und es sind, glaube ich, sehr viele Aspekte, die da zu adressieren wären. Für mich persönlich am eklatantesten sind 3, auf die ich ein bisschen eingehen möchte. Das eine ist sicher die Veränderung im Sinne, wie verstehen wir Gesundheitsversorgung und die Zuständigkeiten in der Gesundheitsversorgung. Vor der Pandemie war starker Fokus, Ärzte machen die Gesundheitsversorgung. Und das ist es. Man hat erkannt, Gesundheitsversorgung geht nur multiprofessionell. Es braucht viele und es braucht diese Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
Die gegenseitige, es braucht viele unterschiedliche.
Unterschiedliche Berufe und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, eine gegenseitige Wertschätzung und das Anerkennen der Leistung des anderen. Da hat man viel erlebt während der Corona-Pandemie und da hat man sich auch dementsprechend verändert, auch in den Gesundheitsberufen untereinander. Das zweite Thema ist auch, und das ist auch in der Corona-Pandemie stark aufgefallen, ist, dass es einfach unterschiedliche Vulnerabilitäten in Gruppen gibt. dieser Ausdruck Vulnerable Clubgruppe war in der Vergangenheit eigentlich gar nicht so relevant.
Nein, den hat man nie gekannt.
Hat man nie gekannt.
Die, die besonders
anfällig gibt es gewisse gesellschaftliche Situationen, die Dinge verstärken und dass man, wenn man genau diese Gruppen adressiert, auch viel mehr erreichen kann und Effizienz hat für die Handlung, die man setzt. Und das dritte Thema ist sicher das Thema, wie kann ich was verhindern? Prävention, Gesundheitsförderung. Rechtzeitig schon darüber nachzudenken, wie man etwas vermeiden kann, auf der individuellen Ebene im Sinne von einer Prävention oder Gesundheitsförderung, aber auch im System. Auf was muss ich schauen, dass ich genügend Ressourcen habe? Digitalisierung ist ja etwas, was dann den Ablauf auch viel effizienter gestaltet hat, aber dieses Bewusstsein, man muss sich vorbereiten. Prävention in jeder Hinsicht hat einen großen Impact auf das, wie dann diverse Situationen ausgehen können, nicht nur auf der individuellen Ebene.
Die Pandemie hat, wenn wir schon dabei sind, auch die Gesellschaft ein bisschen verändert, sagen wir jetzt einmal so. Hat die Pandemie auch das Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung und auch vielleicht das Vertrauen in das Tiroler Gesundheitssystem verändert?
Es gibt unterschiedlichste Befragungen auch dazu, gerade speziell, was das Vertrauen ins Gesundheitssystem angeht. Ich glaube, was da gängigerweise herauskommt, dass das Vertrauen in der Bevölkerung in die Akutversorgung, eigentlich in Notsituationen gut versorgt zu sein und zu allen möglichen und guten Versorgungsformen auch zu kommen, also einen Anspruch darauf zu haben. Das, glaube ich, hat sich nicht grob verändert, vielleicht sogar ein bisschen verstärkt, dieses Anspruchsdenken. Mir steht etwas zu. Das, was schon ein bisschen auch ich wahrnehme, ist die Thematik einer Verunsicherung in der Bevölkerung. Wie kann das weitergehen? Es sind so lange Wartezeiten, es wird von einem Ärztenotstand, es wird von einem Pflegenotstand gesprochen, obwohl die Statistik genau das Gegenteil sagt. Also wir kriegen immer mehr Ärzte, wir kriegen auch immer mehr Gesundheitsberufe. Aber die Wahrnehmung der Bevölkerung durch diese Wartezeiten-Thematik und nicht dann den Termin zu bekommen, an dem man es erwartet, die hat sich natürlich schon verändert.
Also größere Ungeduld eigentlich auch.
Eine größere Ungeduld einerseits und vielleicht auch ein bisschen Abgeben von Verantwortung, zügiger, also schneller einmal vielleicht zu sagen, okay, ich gehe jetzt und frage jemanden anderen, der soll mir sagen, vielleicht, wie ich mich besser verhalten soll.
Großes Thema war auch das Impfen. Ist auch die Impfwilligkeit zurückgegangen oder?
Ich glaube, es hat sicher nach der Corona-Zeit einen Einbruch gegeben. Es hat immer auch Impfskeptiker gegeben. Da war jetzt Corona nicht das einzige Ereignis, der das verursacht als solches. Ich erlebe schon, dass die Wahrnehmung, dass Impfen unterstützen kann, zumindest in einem Großteil der Bevölkerung, auch etwas ist, was eine wichtige Sache ist. Das, was es aber wirklich braucht, ist, dass man, das haben wir aus der Corona-Pandemie schon gelernt, das Umfeld muss auch so gestaltet sein, dass man dementsprechend die Impfung auch wahrnimmt.
Wie es so schön heißt, niederschwellig.
Möglichst leicht, möglichst unkompliziert, auch möglichst kostenfrei, dann ist auch die Bereitschaft größer, sich dieser Präventionsmaßnahme auch zu stellen und die auch anzunehmen.
Sie haben, wie schon erwähnt, am 1. Jänner 2022, mitten in der Pandemie, wurde die damalige Landessanitätsdirektion übernommen und die wurde dann gleich umgebaut, eben wie schon erwähnt, in diese Gruppe. Wie war denn dieser Weg, den Sie seit damals gegangen sind, diese Umgestaltung der ganzen Abteilung? Was haben Sie gemacht?
Also das Zentrale, glaube ich, war, und das ist ja das, was sozusagen auch die Intention war, so eine Gruppe einzurichten, ist, gute Verbindungen, Vernetzungen zwischen den einzelnen Abteilungen herzustellen, um vor allen Dingen die Ressourcen auch gut nutzen zu können, die vorhanden sind. Da war ein starker Fokus drauf. Ein zweiter Fokus liegt auch ganz zentral in dem Thema der One Health, also Gesundheit in allen Lebensbereichen als solches. Da gehört auch diese Verbindung zur Veterinärmedizin dazu. Dann auch das, was wir stark auch adressiert haben, das Thema war Klimaresilienz, Veränderung durch den Klimawandel. Was hat das für einen Einfluss auf die Gesundheit und können
alles
wir das zusammenführen?
Alles in Bezug auf die Gesundheit
eben. Genau, in Bezug auf die Gesundheit. Einbetten der Gesundheit auch in der Klimastrategie des Landes als solches mit unseren Hitzethemen, die wir da adressieren, sind wir auch aktiv in der Vernetzung mit anderen Bereichen. Ich glaube, das Zentrale muss wirklich sein, breit denken zu können und unterschiedlichste Felder adressieren. Der zweite oder ein weiterer Punkt ist auch das strategische Arbeiten. Also wirklich Strategien zu definieren, wie wir oder wie man gemeinsam mit unterschiedlichsten Stakeholdern Ziele erreichen möchte. Da gehört die Frauengesundheitsstrategie zum Beispiel, die wir erarbeitet haben, oder auch die Gesundheitsförderungsstrategie, die jetzt am Tisch liegt und die einfach einen Weg vorgeben kann, wo man in den nächsten Jahren sich bewegen kann und damit auch diese Kommunikation und die Vernetzung mit den einzelnen Bereichen deutlich fördert.
Das haben Sie ja auch schon gemacht mit diesem Schlaganfallpfad.
Genau, der Schlaganfallpfad war sozusagen mein erstes Projekt, das ich im Rahmen meiner Tätigkeit beim Land Tirol gestartet habe. Und da war eben der starke Fokus von der Symptomatik über die Rettungskette in den Krankenhäusern, die Versorgung zu verbessern und dann eine weitere Versorgung im Extramuralen für die Behandlung danach auch aufzubauen.
Das war jetzt die Antwort auf die Frage, was macht eine Gesundheitsdirektorin? Genau das macht sie. Geht Ihnen das Arztsein ab?
Ich bin immer ein Mensch, der gern mit Menschen zusammen ist, und das ist eine zentrale Aufgabe, glaube ich, auch des Arztes, mit Menschen gemeinsam Lösungen zu finden. Ich kann das bei meinem Beruf sehr gut umsetzen als solches. Ich freue mich dann schon immer wieder, wenn mir dann vielleicht doch jemand fragt, was meine medizinische Meinung zu einem Thema ist.
Also man verlernt Arzt sein nicht?
Das glaube ich nicht, nein. Das ist, glaube ich, eine Grundhaltung.
Wir haben eben damals, wo Sie Gesundheitsdirektorin geworden sind, 2022 bereits, ein längeres Interview geführt. Und da haben Sie gesagt, eines Ihrer Ziele und wichtigsten Aufgaben ist es, junge Menschen abzuholen und sie für die Gesundheitsberufe zu interessieren und sie dann auch dorthin zu bringen. Ist Ihnen das, ich meine, es sind jetzt nur ein paar Jahre her, aber ist der Weg da?
Ich glaube auf alle Fälle. Also ich denke gerade, was man im Bereich der Pflege jetzt schon gestartet hat, wo man sehr früh schon mit Ausbildungskonzepten wie dieser Pflegelehre anfängt oder in berufsbildenden höheren Schulen dementsprechend auch schon Angebote legt, um für die Pflege zu interessieren, ist sicher ein Bereich, der schon auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Das sehen wir an den Zahlen. Ein zweiter Bereich, was sich auch in den anderen Gesundheitsberufen sich zu orientieren an dem Bedarf der Landschaft, passt der zu den Ausbildungszahlen dazu. Ja, die Logopädie haben wir so zusätzliche Ausbildung geschaffen. Wir haben auch im Hebammenbereich zusätzliche Ausbildungen geschaffen, wo wir gesehen haben, die Leute interessieren sich für den Beruf, die wollen das auch werden, aber die Ausbildungsstellen oder die Ausbildungsplätze sind nicht da. Da hat man dann dementsprechend auch darauf reagiert. Ich denke, da sind wir auch auf einem ausgesprochen guten Weg. Und im anderen Setting Ärztebedarfanalyse haben wir ja recht eine große gemacht, um zu schauen, welche speziell Fachgebiete braucht es, wo muss man noch genauer hineinschauen, um auch den Bedarf für die nächsten Jahre zu sichern. Da sind wir ja auch mit unseren zusätzlichen Ausbildungsstellen dementsprechend gut am Weg und auch mit unserem Stipendium, das wir für die Ärzte, für die Studierenden, die sich bereit erklären, dann auch im öffentlichen Dienst zu arbeiten, haben wir, glaube ich, auch ein Zeichen gesetzt, wo man einfach sagt, das sind interessante Berufe, schaut es euch an, probiert es einfach und interessiert euch für etwas, was ein wunderschöner Beruf ist.
Was auch gekommen ist, ist die Lehre, die Pflegelehre. Die hat am Anfang ziemliche Kritik einstecken müssen, aber die ist jetzt verstummt. Die Lehre ist ein relativ erfolgreiches Modell geworden.
Ja, speziell bei uns in Tirol wird sie sehr gut angenommen und ich glaube, es ist ein sehr, sehr guter erster Schritt, um auch möglichst nah oder früh die Menschen abzuholen.
Was Sie auch damals gesagt haben, und das war damals vor Corona, die große Gesundheitsdebatte und politische Debatte in Tirol, die Bettenanzahl. Wir haben zu viele Betten, wir müssen Betten abbauen. Mit Corona ist diese Diskussion komplett gestorben und sie ist auch nicht mehr aufgestanden in dem Sinne. Und Sie haben damals in dem Interview auch den Satz gesagt, der mir auch hängen geblieben ist, ein Bett alleine macht noch keinen Patienten gesund.
Richtig. Ein Bett ist ein Bett. Das kann man überall hinstellen. Es ist zentral, gibt es die Menschen dazu und gibt es Konzepte und Versorgungsprozesse, die gut gestaltet sind, die qualitativ gestaltet sind, um den Patienten genau in diesem Bett auch wirklich gesund zu machen. Und da sind wir, glaube ich, mit diesem multiprofessionellen Zugang, den wir haben und dem Versuch, den auch zu fördern und zu stützen in den einzelnen Krankenhäusern, da auf einem sehr guten Weg.
Das Land gibt im Jahr 1 Milliarde Euro aus für das für den Gesundheitsbereich, für die medizinische Versorgung? Dafür, dass wir eigentlich eines der besten medizinischen Versorgungen in Europa haben. Jetzt ist mal eine Zeit, wo gespart werden muss. Es muss viel gespart werden. Die Frage ist einfach dann auf der Hand. Erstens einmal, wo wird gespart und können wir uns diese 1 Milliarde in Zukunft noch leisten?
Wo wird gespart? Man kann sich auf unterschiedlichsten Bereichen ansetzen. Aus meiner Wahrnehmung ist da gerade Prozessgestaltung, Reflexion, wie sind die einzelnen Abläufe, wie kann man zum Beispiel Doppelbefundungen oder Mehrfachuntersuchungen vermeiden, wo kann man da dementsprechend einsparen.
Also jetzt nicht nur im Krankenbereich, sondern einfach für mich auch.
Für das Individuum als solches. Ein zweiter Bereich, was das Einsparen angeht, ist, es wird nicht ohne eine gesellschaftliche Akzeptanz gehen. Und auch im Sinne eines gesellschaftlichen Wandels. In dem Sinn, dass man auch als Person, als Individuum eine Verantwortung hat für das, was man konsumiert und was man sozusagen von
wie man lebt.
Wie man lebt. Einerseits für sich selber, welchen Einfluss hat es auf meine Gesundheit und andererseits, wie setze ich sozusagen dieses solidarische Gesundheitssystem, aber was fordere ich sozusagen vom solidarischen Gesundheitssystem und habe ich da auch eine Einschätzung dafür, dass es einen Wert ist, den ich bekomme, den ich aber auch dementsprechend auch wertschätzen muss und schauen muss, dass ich diese zum Beispiel Behandlungsform auch gut umsetze, um das Allerbeste zu erreichen. Mir fällt da immer die Reha zum Beispiel ein. Reha ist so etwas, was man sehr halbherzig betreiben kann. Wenn man es ernsthaft betreibt, selber sich einbringt in diesen Prozess, kann man das meiste gewinnen oder am meisten profitieren aus diesem Angebot zum Beispiel.
Also das heißt, man muss eigentlich weg von dieser Idee oder von dieser persönlichen Überzeugung, die natürlich sehr viele haben, hey, steht mir zu, ich habe ja auch eingezahlt.
Genau, einerseits das und zum anderen von dem, dass etwas für mich gerichtet wird. Also ich kann gesund werden, ist immer ein geteilter Prozess. Ich muss eine entsprechende Therapie bekommen, aber ich muss auch selber aktiv mich in diesen Prozess einbringen. Und dann kann ich das Maximum von einer Therapie wirklich herausholen und gewinnen.
Die werden wir schon wieder gesund machen.
Richtig, eben. Und das gesund machen, diese Reparaturmedizin, die man früher sehr stark gesehen hat, die weiß man genau, dass sie nicht effizient genug ist.
Im Hier und Jetzt sind wir jetzt angekommen. Es ist Herbst und im Herbst, wie jedes Jahr, die Infektionskrankheiten steigen. Im Moment steigt auch wieder laut Abwassermonitoring die Corona-Infektionen, die steigen wieder an. Corona hat seinen Schrecken verloren, ist mittlerweile eine von vielen Infektionskrankheiten, die wir jetzt haben. Was man bei Corona gemacht hat, wie Hände waschen, lüften, Masken tragen, das zählt ja nach wie vor, ist aber meines Empfindens nach extrem zurückgegangen.
Es zählt auf alle Fälle, es hat die größte Wirkung, auch das Abstandhalten, auch Maske tragen hat einen Sinn. Die asiatischen Völker machen es uns ja vor, dass das eine große Selbstverständlichkeit ist, Masken auch aufzusetzen, nicht nur zum Selbstschutz, sondern auch zum Fremdschutz, so wie wir es auch während Corona immer wieder angesprochen haben. Wir versuchen schon immer wieder daran zu erinnern, die Bevölkerung daran zu erinnern, dass das auch Sinn macht. Und es sind auch viele, die dementsprechend da, glaube ich, auch drauf reagieren. Aber dieses Bewusstsein vielleicht, wie wir es noch vor 2-3 Jahren gehabt haben.
Das ist weg, ja.
Das ist wieder weg.
Letzte Woche, vor ein paar Tagen, war ich in Venedig und da sind einige mehr Leute mit Maske unterwegs, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, in den Museen und so weiter. Es ist schon recht interessant. Was dazugehört, ist nicht nur zu schauen, dass man sich die Hände wascht, Maske trägt oder sonst irgendetwas, um sich nicht zu infizieren, sondern es ist auch die Impfung wieder da. Es gibt die Corona-Impfung, es gibt die Grippeimpfung. Und Sie empfehlen, sie rechtzeitig aufzufrischen. Das heißt, nicht erst, wenn der Schnupfen da ist, sondern bereits jetzt eigentlich?
Richtig, eigentlich jetzt schon zu beginnen, gerade speziell Corona oder Influenza.
Also zu Beginn des Herbstes.
Zu Beginn des Herbstes. Influenza wissen wir, dass die üblicherweise im Jänner kommt. Also da ist auch die Thematik Oktober etwas, wo man sagt, Oktober, November sollte man starten. Zu früh macht dann oft einmal auch keinen Sinn, weil dann vielleicht der beste Impfschutz schon wieder vorüber ist zu dem Zeitpunkt. Corona ist halt schon früher gestartet, sieht man auch jetzt dementsprechend im Abwasser, was da eine klare Empfehlung ist, dass man sich jährlich impfen lässt. Denn auch bei Corona ist es gleich wie bei Influenza, unabhängig davon, wie oft man jetzt vielleicht Corona gehabt hat oder wie man in der Vergangenheit vielleicht darüber diskutiert hat, ich bin schon geimpft oder nicht geimpft. Also diese Themen sind ganz zentral und speziell aus meiner Sicht eben sind wir wieder bei diesen vulnerablen Gruppen oder ältere Menschen. So ab 60 sollte man starten, auch mit dem Bewusstsein, dass beide Krankheitsbilder, sowohl Corona als auch Influenza, einen großen Einfluss auch auf mein weiteres nachfolgendes Leben hat. Gerade ältere Menschen, die ja Influenza entwickeln oder Corona entwickeln, steigen üblicherweise danach deutlich schlecht aus. Und die müssen sich auch immer wieder bewusst machen, wenn ich krank werde, kann es mir passieren, dass ich diese Mobilität oder diese Freiheit oder auch diese soziale Integration, die ich jetzt noch leben kann, danach vielleicht nicht mehr leben kann, weil ich vielleicht ans Bett gefesselt bin oder nicht mehr so mobil bin oder sonst irgendwelche Nachwirkungen aufgrund der Erkrankung haben, die mich da einschränken. Und das muss man sich einfach bewusst machen. Es ist nicht nur diese 14 Tage krank sein, sondern es ist sozusagen den Impact, das auf mein gesamtes Leben hat.
Mhm. Wir haben es gehört, Sie haben es gesagt, Corona ist jetzt so ungefähr bis Anfang Dezember und dann eigentlich danach kommt dann die Grippe. Höhepunkt Mitte Jänner meistens sowas. Ich habe gelesen, dass es diese Kombi-Impfungen gibt, aber die machen genau deshalb keinen Sinn.
Es kommt immer auf das Jahr drauf an und auf die Art, wann das hat man nicht so im Griff, beziehungsweise kann natürlich das Werk Cafés auslesen, wann kommt genau die Influenza. Diese Werte sind die Erfahrungswerte. Man kann aber auf alle Fälle gleichzeitig Corona und Influenza impfen, das ist überhaupt kein Problem.
Ein Schwerpunkt des Landes für Impfen war heuer die HPV-Impfung für junge Menschen. Die wurde jetzt auch verlängert. Warum ist es fürs Land so wichtig, dass sich junge Menschen HPV impfen lassen?
Das Tolle an der HPV-Impfung ist, dass sie die einzige Impfung ist, die man bis jetzt haben, die vor Krebs schützen kann. Und das ist genau das, um was es bei der HPV-Infektion geht. Einen Schutz zu erzeugen für das zukünftige Leben, um eben nicht an Krebs zu erkranken. Sowohl Burschen als auch Mädchen können Burschen an einem Peniskrebs zum Beispiel oder die Mädchen an dem Gebärmutterhals erkranken und diese Impfung verhindert es. Und das ist das Schöne daran. Und jung sollte man sein, um möglichst früh einen Schutz zu bekommen, um damit auch die Chancen deutlich zu reduzieren.
Deshalb auch in jungen Jahren schon
genau.
Die Impfung.
Am besten ist in der Schulimpfung das wahrzunehmen, weil wir impfen ja schon die Kinder in der Volksschule. Jetzt haben wir dieses Programm im Sinne von einer Catch-up-Impfung für bis zu 30-Jährige. Kann man sich heuer noch, wenn man sich heuer noch zum ersten Mal impfen lassen kann, ist bis Mitte 26 läuft dieses Konzept. Im ersten Halbjahr 26 können sich aber nur mehr die gratis impfen lassen, die schon im heurigen Jahr geimpft worden sind zum ersten Mal.
Alle Informationen zu den Impfempfehlungen des Landes, die gibt es unter www.tirol.gv.at/impfen. Da ist alles zu erfahren, auch über die aktuellen Corona- und Grippeimpfungen. Frau Dr. Gehley, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Danke fürs Kommen.
Ich sage herzlichen Dank für die Einladung und für das nette Gespräch.
Das war ein Podcast des Landes mit der Gesundheitsdirektorin des Landes, Theresa Gehley. Der Arztberuf liegt in der Familie, Schwiegervater, Mann und auch die jüngste Tochter wählten diesen Beruf. Ihre Hauptaufgabe als Gesundheitsdirektorin sieht sie im stetigen Vernetzen und Zusammenarbeiten aller wichtigen Bereiche, die im Land die Gesundheit betreffen. Die Ausbildung in den Gesundheitsberufen ist für Sie eines der wichtigsten Zukunftsthemen, denn es sind die Mitarbeiterinnen, die einen Patienten gesund machen, nicht ein Bett. Und wie alle Medizinerinnen rät sie in der Grippe- und Corona-Zeit jetzt im Herbst zu den bekannten Hygieneregeln wie Hände waschen, Abstand halten, vielleicht sogar Maske tragen und vor allem zur Impfung. ins Land einhören. Den Podcast des Landes findet ihr auf tirol.gv.at/podcast, auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf YouTube. Danke fürs Zuhören und fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, sagt Denis Secini.